Paul's Guitar Cast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright. Es geht mal wieder los mit eurem absoluten Lieblings-Gitarcast, dem besten Gitarcast auf der Welt, zumindest in Deutschland, in Europa und Nordamerika, in allen anderen Ländern natürlich auch. Wir haben jetzt ja schon länger keine Folge mehr gehabt und das Ding ist einfach, ich habe mir überlegt an meine treuen Hörer und Hörerinnen da draußen, es ist natürlich ultra wichtig, dass wir mal wieder eine Folge machen, wo es um so ein bisschen mehr Nerd-Content geht. Weil ich glaube einfach, die letzten Folgen, die ich gemacht habe, macht alles super viel Bock und dann hat man natürlich so ein paar Leute, die, ich sag mal, überregional bekannter sind und sowas und dann hat man natürlich trotzdem einen guten Talk, aber am Ende des Tages sind wir hier beim Guitarcast noch und ich glaube, dass der Nerd-Content und der Rage-Content so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Obwohl, Quatsch, ich hatte ja irgendwie Ende letzten Jahres so noch eine gute Folge mit dem Jabo von Glory gehabt, wo wir auch viel Equipment und Nerd-Talk hatten, aber es muss natürlich wieder sein, dass wir wirklich kompletten Nerd und Rage und was auch immer Content haben. So. Und es ist auch natürlich wieder so viel passiert in diesem noch jungen Jahr. Und damit der Podcast natürlich für die Leute, die richtig Bock auf Nerd-Content haben, da gibt es nämlich einige, damit die noch am Start bleiben, dachte ich, ey, es muss mal wieder jetzt quasi so eine Art Solo-Folge beziehungsweise eine Equipment- und was auch immer-Folge sein. Und da ich keinen Bock habe, die allein zu machen, habe ich natürlich meinen treuen Mitarbeiter am Start, und zwar Cabra Abraham. Du heißt so.
Ja, hallo.
Ja, schön.
Schön, wieder dabei zu sein. Das letzte Mal ist ein bisschen länger her schon.
Anderthalb Jahre.
Ja.
Also locker. Also ich glaube, das letzte Mal, als du damals hatten wir diesen, wie heißt es, Q&A gehabt, Question and
Answer. Genau.
Wo wir auch immer noch einen zweiten Teil machen wollten.
Ja, aber boah, das hätte so lange gedauert.
Boah, voll. Das ging ja damals gar nicht. Wir teilen uns jetzt auch wieder ein Mikrofon, deswegen, ich weiß nicht, wie die Quali ist, aber ich glaube, das sollte schon passen. Ja, Karma. Ich weiß gar nicht, das ist relativ spontan. Wir wollen es auch gar nicht so lange eigentlich machen. Ich glaube, so eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten oder sowas wäre eigentlich ein ganz guter Einstieg. Übrigens, bevor wir hier gleich loslegen, ich hoffe natürlich, dass ihr Spaß hattet mit der kurzen und knackigen Folge mit dem Yoshi von ZSK, die vor 2 Wochen, glaube ich, rauskam. Und genau, das, ne, ist fürs Protokoll. Das muss man natürlich noch irgendwie abhandeln. Ja, Karma, was ist denn so passiert?
Es ist einiges passiert. Boah. Mit Rock am Ring ist viel passiert. Und
okay. Ey, ich wollte das nicht ansprechen. Ich hab das schon wieder voll verdrängt.
Ich wollte nur einen Hint geben. Wir müssen jetzt auch nicht darüber reden.
Nein. Okay, boah, Alter, Kammer. Fuck. Okay, ich glaube, das wird doch eine 2-stündige Folge. Boah, Alter, ich weiß nicht. Schwieriges Thema. Vielleicht wissen auch die Leute ja gar nicht, worum es geht. So, ich glaube, nee, ey, ganz ehrlich.
Das ist so umfangreich, da könnte man besser eine einzelne Folge für interessierte Leute machen. Aber
ja, ja. Es ist ja ein politisches Thema so. Und
ja, das wird jetzt vielleicht nicht in den Rahmen dieser Episode passen.
Boah, ich hätte natürlich.
Dem kitzelt das schon echt in den Finger, darüber zu reden. Aber nein, ja, das ist schon.
Es ist ultra umfangreich und am Ende glaube ich auch, das ist jetzt, wenn man das verkürzt und wie das im Internet halt immer so ist, wenn Sachen verkürzt dargestellt werden, werden die irgendwie aus dem Kontext gerissen und ich glaube, dann fühlt man sich vielleicht missverstanden oder weiß ich nicht, keine Ahnung, oder man hat zu viel Schwarz- und Weiß-Denken und deswegen denke ich mir jetzt, das kriegen wir in dieser Folge wirklich nicht unter, aber natürlich, ich glaube, das wird auch in irgendeiner Podcast-Folge mal stattfinden, so, das ja. Ist, also zumindest so, keine Ahnung, nicht, weil, aber am Ende denke ich mir, das ist ja, am Ende ist es halt ein Gitarren-Podcast und ja, Punkt. Aber ich habe da gestern noch dran gedacht, ich dachte, ey, wenn wir einen Podcast machen, kommen wir auf dieses Thema und ich habe das jetzt schon wieder völlig vergessen und du grätschst einfach voll rein. Ich dachte, du fängst jetzt irgendwie an mit dies, das und haust jetzt aber, ja, das ist natürlich echt in den letzten Wochen so ein großes Thema halt irgendwie gewesen. Unabhängig, ob man jetzt zu Rock am Ring gehen möchte oder nicht. Darum geht es ja, glaube ich, am Ende des Tages gar nicht. Aber naja, lassen wir das erstmal einfach, glaube ich, so stehen.
Ja.
Genau. Die Leute, vielleicht, es gibt vielleicht auch Leute, die wissen gar nicht, worum es geht. Das kann ja auch sein.
Ja, das
ist, weil es ein Bubble-Phänomen
ist. Das kann wirklich sein. Vielleicht sind wir einfach gefangen in unserer Bubble und denken, das wäre voll das Riesending, aber die Leute interessiert das gar nicht.
Das kann natürlich auch sein. Also deswegen. Aber wir vertagen das Thema vielleicht einfach mal.
Ja, aber was wirklich wichtig ist, eine ganz große Gitarrenlegende hat das Zeitliche gesegnet.
Ey, danke, boah, Karma, danke, du bist wie so eine Soufflöse jetzt gerade für mich, so ohne Witz. Das ist auch der Grund, warum ich auch eigentlich wieder eine Solo-Folge machen wollte, Alter, weil zum Beispiel Jeff Beck ist tot.
Ja.
Jeff Beck ist fucking tot.
Darüber muss man auf jeden Fall hier reden.
Das hat mich wirklich, dass Jeff Beck gestorben ist, so, ich meine, klar, irgendwann müssen wir alle auschecken, so, machen wir uns nichts vor, aber dass Jeff Beck echt so draufgegangen ist und ich ganz persönlich, du ja auch nicht, ich habe den leider nicht live gesehen, du auch nicht. Und der Typi, also Jeff Beck, wirklich, egal wen du irgendwie fragst, auch von den Leuten, die echt geil Gitarre spielen können, ist Jeff Beck immer durch die Bank jemand gewesen, wo die Leute gesagt haben, ja, Jeff Beck, Alter, der über ja. den kann man nicht schlecht
sagen. Also alle Gitarrengrößen, unabhängig jetzt von Genre,
ja.
fast alle durch die Bank sagen, ey, Jeff Beck, den muss man respekten.
Voll. Wirklich, also komplett. Und damit meine ich zum Beispiel auch, und da steigen wir auch direkt in den tiefen Nerd-Talk ein, der Typ hier hat natürlich auch, nennen wir das mal, mein Lieblingswort, eine pralle Spielweise auch teilweise gehabt. So, ich habe, also Album kann ich euch nur wärmstens empfehlen, auch so ein bisschen Album-Talk auch zu machen. Ganz klar ist für mich die mit Terry Bozzio die Guitar-Shop. Mhm. Jeff Becks Guitar-Shop, das Cover ist schon legendär, das hängt hier auch als Schallplatte, weil das ist einfach, also das Cover ist schon, spricht schon für sich, geiler geht's gar nicht mehr und das ist echt richtig geile Mucke, muss man so ein bisschen natürlich drauf stehen, weil ich glaube, das ist für viele Leute nicht ganz so zugänglich, in Anführungszeichen, wie jetzt zum Beispiel hatten wir ja auch gehabt, wenn du dir so Instrumentalalben anhörst von Satriani oder von Steve-Vai, so. Gerade in den 80s, obwohl Steve ja auch schon pralles Zeug gemacht hat, obwohl das ja,
ist, also ja, das stimmt schon. Aber Satriani ist sehr melodisch, ich denke, genau. Das klingt, also die Gitarre spielt immer so eine Art, keine Ahnung, Satriani ist für mich sehr, hat einen sehr vokalen Stil, was sein Solospiel angeht, so. Das klingt manchmal wie eine Gesangsmelodie, obwohl er natürlich auch manchmal krass reinschreddet, so, ne?
Genau.
Aber das ist vielleicht so das, warum Satriani so auch ein bisschen zugänglich ist für Leute, die jetzt nicht nur auf Gitarrenvirtuosität stehen. So, ne?
Ich habe ja, also ich weiß, meine erste Satriani-Scheibe, die ich mir geholt habe, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 17 oder sowas, also auch, da war ich auch schon mal älter, so, jetzt gar nicht so, dass ich 14, 15 oder sowas war, aber ich weiß, da habe ich mir die hier in Essen bei dem Laden Müller geholt. Kennst du Müller noch?
Mhm.
Also es gibt es zumindest hier im Ruhrgebiet, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es Müller generell noch gibt. Was man Müller aber lassen muss, die hatten echt oben eine richtig geile Auswahl an CDs. Also es war richtig gut sortiert und auch wirklich so Kram, wo du jetzt echt dachtest, Alter, das haben die hier? Also was, das war wie so, keine Ahnung, wie so ein geiler CD-Laden, wo du durchstöberst und die Person, die auf jeden Fall zuständig für die Musikklamotte da oben war bei Müller, die hat echt einen guten Job gemacht. Und da habe ich mir zwei Satriani-Scheiben geholt und das werde ich nie vergessen. Dann habe ich die bezahlt, bin zur Kasse gegangen, da saß einfach eine Kassiererin. Und die Kassiererin war einfach so, ist auch nicht despektierlich gemeint, aber so wie man sich halt irgendwie so eine Kassiererin in so einem Drogerie-Edeka-Laden vielleicht vorstellt, weißt du, die schon das ein bisschen länger macht, so, jetzt nicht kurz vor der Rente steht, aber einfach schon seit 20 Jahren halt bei Müller arbeitet, so. Und die sagte original zu mir so, ich gebe das der ab und dann sagte die so, oh, der Satriani, den finde ich ja auch gut. Und ich gucke die so an, ich dachte mir so, ja, okay, sie kennt Satriani, so, ja klar. Und weißt du, warum die den kannte? Weil die Fußballsendung oder Sportsendung RAN, die früher auf Sat 1 noch ihre Hochzeit gerade in den 90s hatte, da lief immer als Titelmelodie Crying von Satriani. Mhm. Ist auf der The Extremis ist da drauf, ne?
Crying?
Ja.
Extremist?
Ja. Extremist, genau.
Ich glaube von 93.
Ja, genau. Das passt ja auch dann. Und da erkannte die den. Und das ist wirklich so, wenn er dir so dieses Set, wie du schon sagtest, der hat halt diesen Stil, natürlich schwellt er dann auch ab, aber der hat dann auch so, weil der imitiert quasi mit seiner Gitarre eine Gesangsmelodie.
Ja.
So, das ist das Ding. So, das macht er. Das hat ein Steve Vai jetzt eher weniger, glaube ich, gemacht. So, ne? Wenn man sich die Passion of Warfare anhört, so, das ist halt echt so abgeschwellt bis zu geht nicht mehr.
Ja.
Aber nochmal, aber genau, ich will nochmal zu Jeff Beck einfach sagen, Jeff Beck, wirklich absoluter krasser Gitarrist. Auch geprägt, glaube ich, auch so muss ich immer noch sagen. Ich finde es immer cool. Ein Stammkunde von mir, der hat, glaube ich, zwei oder drei Jeff Beck Signatures von Fender. Auch ganz klassisch immer oben ein Roland drin. Fender Noiseless Pickup oder ich glaube Lace Sensor hat der auch eine Zeit lang gehabt. Da gab es, glaube ich, zwei unterschiedliche Modelle und die Dinger waren immer cool. Also wirklich 90s, also N auf der Kopfplatte in Seriennummer und so eine Jeff Beck Signature aus dem so irgendwie den 90s Jahrgang. Ich glaube, die sind wahrscheinlich jetzt unbezahlbar, weil der Typ hier tot ist.
Ja, kann gut sein.
Ey, wirklich. Und der hat echt geil gezockt. Also ich kann euch nur da draußen, wenn ihr die Scheibe nicht habt, hört euch mal die Loudhailer an. Das ist eine der letzteren, die auch rausgekommen ist. Also ich glaube so vor 5-6 Jahren. Ich bin jetzt auch nicht so tief in dem Thema drin, dass ich alle Jeff Beck Scheiben habe. Aber der Typ hat immer eine coole Band gehabt und der Typ hat Ton, bis der Arzt kommt. Auch, also wirklich, deswegen wirklich Ref Beck. Jeff Beck, Rest in Power an der Stelle.
Ja.
Hört euch diesen, also hört euch einfach nochmal intensiver Jeff Beck jetzt an. Der Typ ist wirklich krass gewesen, muss man sagen. Und an der Stelle kam er, das sagen wir auch, Pflichtprogramm für die Leute, die aus dem Ruhrgebiet kommen, Joe Satriani kommt auf Tour.
Das stimmt. Der ist am 17. April in Oberhausen in der Turbinenhalle.
Genau.
Wir überlegen auch noch, ob wir da hingehen. Das ist eigentlich so ein Muss. So. Ja. Und da gibt es eine verrückte Story auch. Ich weiß nicht, ob du die schon mal im Podcast erzählt hast.
Hört euch gern, wenn ihr die Folge nicht, also wenn ihr die Story noch nicht kennt, hört euch gern die Folge, das ist glaube ich die dritte oder vierte Folge mit mir und dem Dom an, von Born From Pain. Weil da gibt es so eine Satriani-Story. Egal, wo wir auf der Gästeliste standen und dann irgendwie nicht hingegangen sind und so weiter und so fort so. Und weil wir halt alle damals super faul waren. Hört euch gerne die Story mit Satriani an. Es ist eine sehr lange Folge mit dem Dom. Ich glaube, die ging 3,5 Stunden. Und irgendwann so ab der Hälfte reden der Dom und ich über Joe Satriani. Hört da gerne mal rein.
Ja.
Querverweis auf weitere alte Folgen vom dem wunderbaren Post-Guitar-Cast.
Ich immer noch nicht
gehört. Ich wollte einfach gar keine Folge von mir anhören. Ist auch in Ordnung. Ich nötige dich ja auch quasi, es mit mir eine Überstunde zu machen und zu sagen, komm, dafür darfst du auch dann nächstes Mal eine Stunde früher gehen.
Ja.
Ich weiß so, das ist. Ich weiß das auch nicht, aber nein, ich finde das einfach cooler, das hat eine geilere Sinnenergie. Aber wir wollen auch, also ich meine, ich weiß ja nicht, ob es überhaupt Leute gibt, die über dem Ruhrgebiet hinaus sich diesen Gitarren-Podcast anhören. Ah, doch, gibt es, aber ich weiß nicht, wie groß jetzt so die
Bubble ist da ist. Wahrscheinlich doch schon ein Großteil der Kunden, denke ich
mal. Ja, glaube ich auch. Ja, wahrscheinlich, genau. Aber natürlich auch so ein bisschen, weil der ist ja sehr einflussreich, darf man hier nicht vergessen. Also, und deswegen ist das, glaube ich, dass sich sehr viele Leute diesen Podcast anhören. Aber ich glaube auch, dass Joe Satriani, ich muss mal gucken, der wird ja jetzt nicht nur in Oberhausen hier spielen, sondern wahrscheinlich auch, ich gucke mal direkt parallel nach, so Joe Satriani Tour.
Ich meine, Hamburg ist dann noch.
Hamburg? Das ist auch schön. Hier haben wir es. Oberhausen, Nürnberg, Berg. Oh, guck mal. Also, hier geht's richtig ab. Ey, der ist, scheiß auf Oberhausen, der spielt in Holland. Lass mal dahin gehen, wirklich. Also Oberhausen, Nürnberg, Berlin, Karlsruhe, Winterbach, Stuttgart. Okay, wahrscheinlich Winterbach bei Stuttgart, weil kein Arsch Winterbach kennt. Wien. Und dann Herlen haben wir auch. Ja, genau, zweimal. Aber ganz komisch. Aha. Okay, das ist einmal Joe Satriani und dann nochmal Joe Satriani USA. Das, was auch immer jetzt Event mir jetzt damit sagen will.
Also Euro-Unterschied im Preis.
Ja, voll. Warte mal, was kostet denn Oberhausen? Ja, Oberhausen kostet 65 Euro und ja gut. Herlen kostet jetzt 58 Euro.
Ja, und die Fahrt dahin, ne?
Ja
gut. Aber jetzt wahrscheinlich, weil Paul mehr Bock hat auf Holland, ist ganz so, ich weiß nicht, wer von euch so viel auf Konzerte geht und auch schon öfter mal in Holland war, aber die Holländer, die haben echt einen guten Live-Sound, muss man den echt lassen. Also das ist tendenziell echt viel geiler, die geben sich viel mehr Mühe mit dem Sound und die Locations, die haben, sind meistens sogar echt gut akustisch aufgebaut, so.
Da kann ich ja ein bisschen was zu sagen. Die Holländer haben ja, ich glaube, die Franzosen haben das auch, dB-Begrenzung nach draußen hin.
Ja.
Das, glaube ich, nicht mehr als 100 dB rausgeben, meine ich. Die Leute, die sich mehr mit Tontechnik auskennen, die kennen das bestimmt auswendig. Ich meine, das sind 95 oder 100 Dezibel, die du nach draußen hin rausgeben darfst. Dann klingt das alles natürlich ein bisschen aufgeräumter. Und das stimmt auch, die Holländer subventionieren ja die Locations zum Beispiel. Und da hast du eigentlich in jeder Stadt immer so eine, also jeder größeren Stadt, so wie ein Popodium. Und da hast du dann, ich sag mal, mindestens 2 oder 3 Säle so in diesem Popodium mit einer bestimmten Kapazität. Ist alles ein bisschen steril, aber trotzdem irgendwie geil. So. Und natürlich ist jetzt hier, ich war Montag in der Live Music Hall, weil ich mir da liebe Grüße an die Leute von Ghost Kid, weil die mich eingeladen haben zu gucken Ghost Kids mit Bad Omens. Und das habe ich mir angeguckt und nichts gegen die Live Music Hall. Natürlich haben jetzt die, obwohl doch, och, ich sag was gegen die Live Music Hall, also, weil du stehst da und wenn du Pech hast, stehst du hinten und dann guckst du die ganze Zeit auf diesen scheiß Pfeiler und siehst nichts von der Bühne. Ja. Machen wir uns nichts vor und es stinkt.
Ja, und der Sound ist auch immer so Glückssache.
Voll, muss man auch sagen. Ist wirklich so, je nachdem, wo du stehst natürlich. Trotzdem haben natürlich jetzt so die Konzertlocations, ob das die Turbinenhalle ist, ob das hier im Kölner Raum irgendwie, keine Ahnung, E-Werk, Live Music Hall, wie heißt das andere Palladium, die haben nochmal einen anderen, da ist mehr Charme vielleicht noch da. So, das ist irgendwie schon so.
Ja, weil man muss auch sagen, hier tendenziell die großen Konzertlocations, jetzt abgesehen von so Arenen, irgendwie wie Lanxess oder so, sind ja oft auch so alte Industriegebäude und so. Ne? Das ist natürlich noch was anderes, da irgendwie die gescheit akustisch auszubauen, als wenn man jetzt wie in Holland so eine komplett neue Konzertsäle aufbaut. So, ne?
Voll. Ja. Natürlich. Aber ich glaube, wenn man so, also ich meine, das ist jetzt für uns aus Nordrhein-Westfalen, wenn jetzt Leute sich den Podcast aus Berlin anhören würden, würde ich ja, jetzt nicht sagen, so. Ja, fahr mal nach Holland, so nächste Rücke in die Ecke ist da, dann guckst du dir, wer der spielt da in Berlin im Huxley, schöne neue Welt, ist natürlich auch cool. So, das ist natürlich, keine Ahnung, wenn ich jetzt aus Köln kommen würde, würde ich mir den auch wahrscheinlich in Köln angucken oder sowas. Ist, finde ich, immer so ein bisschen location-abhängig so. Ja. Ich erinnere mich daran, ich habe vor Jahren mal, ich bin ja ein großer Death Cab for Cutie Fan, eine meiner Lieblings-Indie- und Alternative-Rock-Bands, und die haben schon ein paar Mal live gesehen, und dann haben die vor, ich glaube, die letzte Tour, die die gemacht haben, hätten die auch in einer Live-Music-Hall gespielt, und ich hatte mir die dann damals aber in Utrecht angeguckt, und das war die beste Entscheidung, weil die Location in Utrecht war wirklich so zum Niederknien, und da Death Cab for Cutie passte einfach total, als, wie gesagt, als sich die dann echt in der Live-Music-Hall anzugucken, weil da denke ich mir so, nee. Also beim besten Willen nicht so. Und deswegen verstehe ich das voll. Aber nochmal, guckt euch, also wer da Bock drauf hat, weil ich glaube, das muss man jetzt auch mal langsam leider so ein bisschen sagen, das klingt, also das nochmal zum Thema auschecken, ey, wir müssen ja alle auschecken, so, ne? Aber es checken gerade echt viele Leute aus, die auch schon im bestimmten Alter sind. Natürlich können die Leute auch super alt werden oder auch nicht. Ich glaube, bei Jeff Beck, der hatte, glaube ich, eine Hirnhautentzündung oder sowas gehabt, Meningitis, irgendwie sowas. Also irgendein Infekt, irgendwas, was den umgehauen hat. Nichtsdestotrotz, ich meine, man weiß es nicht, aber der Typi war ja auch schon Ende 70 mittlerweile, und das sind halt leider, also da ist das Risiko halt höher, dass man stirbt.
Ja.
So, und Satriani, ey, also.
Der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
Ist, genau, also das ist ja wirklich so, die Leute, die wir irgendwie alle abfeiern, die irgendwie schon seit den 80s oder sowas gibt, die 80s sind einfach lange, lange her.
Ja.
Ich wollte jetzt eine Zahl nennen, aber ich war schlecht im Rechnen. So, die sind einfach über 30 Jahre her, so, weißt du, das ist. Ja, fast. Ja, so. Und so ein Satriani, was hat man geguckt, der ist doch schon Mitte 60, oder?
Ja, Ende 60 eher.
Oder Ende 60.
Ich glaube 67
oder so. Ich meine, er sieht trotzdem immer noch zeitlos aus. Das liegt aber daran, weil der auch schon wahrscheinlich, seit er geboren worden ist, ein Glatz sah. Nein, der hat doch mal lange Haare gehabt. 66.
Also, okay.
Aber ey, immerhin, es ist 66.
Ja.
So. Und das merkst du den Leuten halt dann natürlich dann irgendwann an. Oder auch Steve Vai. Na gut, Steve Vai ist, glaube ich, also keine Ahnung, der ist wahrscheinlich.
Ist ja letztes Jahr 61 geworden, glaube ich, ne?
Ist das so? Ja,
meine ich.
Ja, der müsste ein paar Jahre jünger sein. Der hatte ja bei Joe Satriani Gitarrenunterricht gehabt. So. Ja. Obwohl Steve war ja aber auch schon, der sieht halt auch aus wie ein Alien. So. 62 ist der jetzt.
Ah, okay.
62. Ja, der ist natürlich, als Steve Vai sieht, also da gibt es Fotos von dem, wo ich mir denke, so.
Da hat sich der Joe noch ein bisschen besser gehalten.
Genau, der hat sich irgendwie konserviert. Aber ich glaube, Steve Vai lebt einfach komplett in der Ultrazone. Guck dir das an, guck dir dieses Foto an. Ihr könnt das Foto jetzt leider nicht sehen, aber hier hat Steve Vai eines seiner.
Mit der Hydra.
Ist das die Hydra?
Das ist die Hydra, ja.
Okay, die Hydra-Gitarre. Ich weiß, ach so, alles klar. Ich weiß auch, warum die so heißt, verstehe. auch ein sehr zeitloses Instrument. Nee, da sieht Steve Vai einfach extrem aus, will ich jetzt auch nicht sagen, aber die Leute werden älter. Ja. Das ist so. Slash wird älter.
Ja.
Und Slash ist auch, finde ich, immer noch. Auch immer natürlich noch cool, ist einfach Slash, Mann. So.
Ja, Slash bleibt immer cool.
Voll, das ist einfach Slash. Und daran muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen gewöhnen. Okay, die Leute, die hört jetzt weg, wenn mit dem, was ich jetzt sage, wenn ihr das abfeiert. Aber wir werden irgendwann nur noch Leute wie Jim Henson haben.
Tim Henson.
So. Das wird es irgendwann sein.
Boah, stell dir mal vor, das ist dann. Boah. Ja, krass. Ja, irgendwann ist das der alte Scheiß, ne?
Also. Genau, irgendwann ist das der alte Scheiß so. Und dann hast du echt nur noch so Jim Henson und keine Ahnung und wie die alle heißen. Ich wüsste, also wen hast du dann noch? Jim Henson?
Ach, du hast halt, das ist ja eher nicht so deine Schiene, ne?
Nee.
So, aber
null.
Ich bin ja auch ein Fan von Progressive Metal und so dieser neuen.
Periphery
und alles, sowas, was so, ne? mit diesem Gent-Hype irgendwie hochgekommen ist, aber halt auch nicht richtig Gent. Ich bin halt mega Tosin Abasi-Fan.
Ja, okay, der ist.
Pliny ist einer meiner Lieblings-Solo-Gitarristen.
Oh, das ist auch ganz cool.
Ja, also der hat auch dicken Support von Steve Vai bekommen.
Okay, ja.
Da, ich wollte jetzt nicht, dass.
Ich weiß, das. Ja, ist okay.
Genau. Steven Taranto ist auch so in diesem Dunstkreis. Hat noch. Hier, es gibt so eine Band, die feiere ich jetzt aber persönlich nicht so krass, Unprocessed. Die ist auch ziemlich bekannt. Ja, also da gibt es schon einige Jungs so auch, die quasi so unser Alter haben, die absolut krass abfrennen, so, ne?
Natürlich, es gibt aber auch zum Beispiel, nicht nur die Jungs, auch die Mädels auch. Wie heißt die jetzt mittlerweile ehemalige Gitarristin von Alice Cooper? Ich vergesse das jedes Mal.
Nita Strauss.
Ist das Nita Strauss gewesen? Sie, ja?
Ich meine, die wäre bei der Alice
Cooper. Ich wollte eigentlich gerade Nita Strauss sagen, aber ich, doch, es ist, genau, ist die, ja, war die, aber die ist ja, glaube ich, auch gar nicht mehr am Start. So, die spielt auch echt ultra geile Gitarre. Also wirklich, das ist echt Wahnsinn.
So. Ja, diese Larry Basilio finde ich auch ultra cool. Hat jetzt ein Ibanez-Endorsement auch.
Wer hat kein Ibanez-Endorsement? Entschuldigung, wer hat bitte kein Ibanez- oder LTD-Endorsement?
Ja, aber die ist auch wirklich gut. Also die zockt auch richtig geil. Mehr so souly, bluesy, ein bisschen Fusion-mäßig auch.
Ja.
Nicht ganz so hart. Ja.
Ey, es ist doch, keine Ahnung, ich glaube, da ruder ich so ein bisschen zurück so. Ich will zum Beispiel, wenn ich mich über Jim Henson abfuck oder sowas, es ist einfach nur nicht mein Ding. Nicht mehr, nicht weniger. Und das ist, hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass ich den Lifestyle auch nicht so dahinter feiere und bla bla bla. Ist alles einfach nicht meine Baustelle. Ja. Und auch genauso wie so.
Er ist aber auch eine provokante Persönlichkeit, muss man wirklich sagen, so, ne?
Voll. So, ich kann aber auch verstehen, zum Beispiel, ich bin halt, guck mal, ich bin ja Baujahr schon wieder. Egal, das hier, ne? 24 und. Nein. Ich bin ja auf 34 mittlerweile, bei euch 88 so. Und ich bin ja auch nicht in den 80s groß geworden. Aber ich finde halt trotzdem so, ich glaube, das ist so diese Pionierarbeit, die voll viele Leute noch immer noch in den 80s so geleistet haben. So, nimmst du jetzt Van Halen. Der, guck mal, Van Halen hat vor 3 Jahren ausgecheckt.
Ja. Und auch in den 90ern noch, so was Metal angeht und so.
Ne? Natürlich, ganz genau. So, und wenn ich jetzt so, wie gesagt, Nuno Bettencourt immer noch für mich unerreichbar, einfach auch was so die Coolness angeht, an Gitarre spielen. Und nichtsdestotrotz könnte ich aber auch verstehen, wenn du Nuno Bettencourt mal live gesehen hast und du kennst den Typi nicht, denkst, der spielt abartig Gitarre, aber das ist auch so ein bisschen provokante Persönlichkeit vielleicht, in Anführungszeichen, weil der Typi immer ultra arrogant aussieht, wenn er Gitarre spielt.
Ja.
So. Aber trotzdem spielt Nuno Bettencourt einfach abartig Gitarre oder keine Ahnung. Wen haben wir noch? Gut, Satriani, Steve Vai.
Steve Morse,
ja. Das ist, kann man auch nichts gegen sagen.
Also schon mittlerweile leider ein bisschen vergessen, aber der hat eine abartig gute Technik gehabt.
Ja,
und also immer noch, aber der hat ja, glaube ich, so eine Probleme mit seinem Handgelenk irgendwie. Er ist nicht mehr ganz so schnell wie früher, aber so Sachen wie Too Many Notes oder so, das ist natürlich krass.
Ja, oder auch so Leute, die man auch gar nicht mehr so richtig auf Schema hat, Blues Saracino. Oder Saracino. Der hat einen richtig geilen Ton.
Voll.
Aber der ist irgendwie auch so, was heißt weg, will ich gar nicht sagen so. Aber ist irgendwie nicht so präsent gerade, nicht greifbar, nee, zumindest nicht in meiner Welt.
Überhaupt nicht.
So, und da ist natürlich, es verabschieden sich, was heißt verabschieden sich die Leute? Klar, wenn du halt stirbst, verabschiedest du sich, aber ich glaube, man muss vielleicht, ich weiß nicht, es gibt, ich merke das auch so, jetzt so ein Satriani auch nochmal, nicht, dass der übermorgen stirbt, das jetzt nicht, aber ich will den gerne nochmal gesehen haben. So, Steve Vai habe ich schon, würde ich mir nochmal gerne angucken, Jeff Beck geht jetzt halt nicht mehr und ja, so alles, was so danach kommt, das ist natürlich auch alles so ein bisschen perspektivisch, muss man perspektivisch sehen, so mit den Sachen, mit denen du groß wirst, so. Aber das ist halt eine ganz, ganz neue Generation mittlerweile, so. Ob das jetzt ein Tosin, ich meine, ey, Tosin Abasi spielt auch abartig Gitarre, das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, so.
Total, also das ist auch das Coole an Tosin, so, dass der wirklich, wirklich versucht, irgendwie untypische Spielweisen und ein bisschen Innovation reinzustecken in das Instrument, weil irgendwo ist die E-Gitarre halt schon ein bisschen ausgeschöpft von ihren Möglichkeiten. Also war sie ganz lange gefühlt.
Ja.
Genau, aber die Leute fangen langsam an, so ein bisschen die E-Gitarre auf das neue Level zu bringen. So. Und das ist dann halt für manche Generationen oder Hörgewohnheiten nicht mehr so annehmbar vielleicht. Andererseits muss man auch sagen, so, dass die gute alte Rockgitarrenmusik langsam ausstirbt irgendwo bei den jüngeren Generationen. Also wer hört noch so realen Rock?
Was bist du, AC/DC meinst du jetzt zum Beispiel? Oder noch?
Ja, nee, ich meine halt so 80er, 90er Kram und so, ne? Irgendwie jetzt gar nicht den ganz alten Scheiß.
Def Leppard. So, meinst du sowas? Nee, ich meine jetzt irgendwie so Sachen wie Van Halen oder so.
Ach so, ey, ich weiß es nicht. Das Ding ist so ein bisschen, das ist ja, glaube ich, immer, wie heißt das? Anecdotal Evidence. So, weißt du? Der anekdotische Beweis. So, wenn man jetzt sagt, in meinem Umfeld hört das keiner mehr und die Leute hören das jetzt nicht mehr. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich meine, so die Leute, die bei uns jetzt zum Beispiel reinkommen, so, ich meine, wir haben ja wirklich die komplette Bank an allen Leuten, die hier reinkommen.
Ja.
Also muss man wirklich sagen, vom Jazzer, Blues-Typi, wen haben wir noch?
Klassik-Leute.
Ja, gut, Klassik heißt so ein bisschen limitierter, ja, teilweise, Folk, aber. Also Folk. Genau, also wirklich alle, auch jeglichem Alters, so, Männlein, Weiblein, vollkommen egal. Und ich führe mit den Leuten jetzt nicht wirklich so einen Talk, so, und kennst du eigentlich noch Van Halen, so, das machen wir ja nicht so, deswegen weiß ich das manchmal nicht so richtig. Ich glaube natürlich schon, dass die Leute das halt irgendwie kennen, aber vielleicht, klar, vielleicht gibt es auch manche Leute, die setzen sich damit nicht mehr so richtig auseinander, so.
Also ich meinte jetzt eher so, meine Generation und jünger, so, wenn du jetzt so, keine Ahnung, 15-Jährige auf der Straße fragst, so, ey, was hast du für Musik, so, das ist ganz bestimmt nicht mehr
die
so.
Die gucken doch eh alle nur noch auf ihr Smartphone, so. Die brauchst du eh nicht mehr fragen.
Ja, so. Ohne Scheiß, aber krasserweise, die kennen viele alte Sachen durch so Sachen wie TikTok und so, weil irgendwelche Songs dann viral gehen.
Wie war das nicht bei, oder bei Metallica? War das so, da gab es doch vor ein paar Monaten, weil das, glaube ich, ich habe die Serie noch nicht mal geguckt, bei Stranger Things war doch ein Song von Metallica, ziemlich sicher. Und dann ist bei voll vielen Leuten erstmal so, ah, das ist Metallica, die kannten das gar nicht.
Ah, okay.
Ja, krass. Und dann gab es, glaube ich, auch so, das ist auch wieder so ein Bubble-Phänomen gewesen, dann war das so, dass dann voll Metallica voll viele neue Fans, Anführungszeichen, bekommen hat, weil die Leute durch, ich glaube, das war es, wie heißt die Serie nochmal, Stranger Things, dass da Metallica gespielt worden ist, Metallica dadurch nochmal bei den jüngeren Leuten halt irgendwie populärer geworden ist und dann kam so die alte Metallica-Garde, die Gatekeeper, die gesagt haben, na so, ihr habt mit Metallica nichts zu tun, weil ihr kennt die ja gar nicht nur durch jetzt bla bla bla. Also irgendwie voll der Scheiß. Und ich glaube, dann hat Metallica einen Tweet abgesetzt, wo die dann meinten so, ey, Alter, jeder kann Metallica hören.
Ja.
Wir lieben alle Menschen. So hat das James Hetfield wahrscheinlich gesagt. Nee, aber ey, das ist ja wahrscheinlich wirklich so. Ich kann mich davon ja auch nicht freisprechen. Ich höre da manchmal auch irgendwie einen Song von irgendeiner Band, die ich nie so richtig auf dem Schirm hatte. Und irgendwie kreist die bei dir irgendwie so rum. Ich meine, du findest jetzt, wie das habe ich letztens gesehen, als ich stattgelaufen bin. Ich glaube, bei H&M auch wieder... wie heißt das, Nirvana-Shirt. Ist ja in Ordnung. Ja. Also mein Gott. Also ich bin ja jetzt auch, ich denke mir auch so, ich bin ja da auch kein Gatekeeper oder sowas. Ich hätte da gerne mal so ein, da müsste man mal so eine riesige Umfrage machen, ob das wirklich so ist, dass bestimmte Musikzweige irgendwie aussterben. Nee, nicht aussterben, dass man die nicht mehr so richtig wahrnimmt. Ich weiß es nicht so richtig. Das ist schwierig zu sagen. Ich finde es halt, weil ich echt schade finde, und das ist jetzt auch wieder eine sehr unpopuläre Meinung, Jeff Beck ist tot. Stevie Ray Vaughan ist tot. Den einzigen, den wir noch haben, ist fucking Eric Clapton.
Eric Clapton, ja.
Ja, wow.
Der ist einfach da.
Ja, der ist einfach so, der überlebt uns alle. Fucking Eric Clapton. Der ist wirklich, also keine Ahnung, so, ne? Die, also, das werden die meisten Leute kennen. Dass ja eigentlich der Helikopter, für den dem Stevie Ray Vaughan verstorben ist, eigentlich für Eric Clapton bestimmt war. So. Tja, Randy Rhoads ist auch tot, weißt du, so, einfach auch so wirklich, Randy Rhoads, auch ein geiles Beispiel, Randy Rhoads, glaube ich, für die Metal-Leute super wichtig, Ich weiß aber nicht, ob viele so noch richtig dann Randy Rhoads zum Beispiel auf dem Schirm haben, aber zum Beispiel Randy Rhoads, ey, ganz ehrlich, der Typ ist richtig, ein richtig geiler Gitarrist gewesen.
Ja.
Habe ich, glaube ich, schon mal in der Podcast-Folge gesagt, so mit den Verhältnissen, was du damals so an Gain oder sowas hattest, was der für Soli rausgehauen hat, Wahnsinn, richtig geil.
Ja, und er war auch einer, der wirklich Plan auch von der theoretischen, ja, Seite hatte.
Ja. Ne? Auch, finde ich, so auch geile Signature-Gitarre und sowas gehabt, so alter Randy Rhoads, definitiv. So, ist natürlich auch weit vor unserer Zeit gewesen, dass wir den mal irgendwie live hätten sehen können. Ja. So, ne? Aber ey, jetzt...
Ja, wo wir jetzt bei Rhoads schon sind, so, ne, hier Ozzy Osbourne hat seine Live-Karriere beendet, ne?
Sehr, also sehr wahrscheinlich, ja. Also er sagt jetzt zumindest so, Tour hat er, glaube ich, abgesagt. Also
für ihn ist das Touren einfach zu krass. So, gerade.
Ja, gut, wie alt ist der Prince of Darkness? Also, der ist mal ohne Scheiß, Alter. Der Ozzy Osbourne ist doch auch schon steinalt.
Ja.
Also, was heißt steinalt, aber. Ich weiß nicht, ob Fledermausblut, ob das verjüngt, so, ne, aber. Oder konserviert. Auf 74. Hey, sorry, also, der hätte auch. Ich hätte den locker nochmal auf 10 Jahre. Den bitte ich auf 10 Jahre nochmal älter geschätzt. Auf 74 geht ja eigentlich noch klar. Hätte ich jetzt.
Ja, okay, bei seinem Lebensstil vielleicht.
Ja, gut. Genau, biologisches Alter 74, aber eigentlich so mit dem Lebensstil 174. Ja, genau. Das weiß man nicht. Ja, stimmt. Ozzy Osbourne ist raus. Jeff Beck ist tot. Eric Clapton bleibt uns alle noch glücklicherweise erhalten. Mit seiner wunderschönen Blackie-Strat. Nein, ey, da ist nichts gegen Clapton. Aber Clapton ist so, den kannst du mir nackt auf den Bauch binden. Ich will trotzdem nicht mit den Leifer gucken wollen. So, echt nicht, ey. Sorry. Clapton will ich einfach raus. Nee.
Also ich bin ja generell nicht so der Blues-Mensch. So, obwohl ich Blues mega cool finde. Also ich habe nichts gegen Blues, aber ich höre einfach nicht viel. Ja. Ich bin da einfach nicht so im Thema. Eigentlich war Jimi Hendrix immer nur so das Einzige, was da irgendwie so reingepasst hat. Aber Jimi Hendrix ist halt eher auch so eine Sache für sich. Ist halt, er kam vom Blues und so, ne? Aber hat es dann irgendwie aufs nächste Level gebracht. So, ne?
Ey, du musst, glaube ich, auch mal, das finde ich auch wichtig. Ich habe das, der Marc, mit dem hatte ich auch eine Podcast-Folge gemacht mit dem Titel Marc. Mit dem hatte ich mich damals auch über Jimi Hendrix lange, glaube ich, unterhalten. Für ihn war das auch ein großer Einfluss, wie für viele Leute auch. Ja, für dich auch. Ja. Sorry, ich wollte jetzt nicht dein Jimi Hendrix wegnehmen. Ich wollte, glaube ich, nur sagen, weil Jimi Hendrix für mich jetzt nicht der direkte Rieseneinfluss war, weil ich nicht so der Hendrix-Jünger bin. Ich wollte nur trotzdem sagen, dass Hendrix aber auch, es gibt ja sau viele Bootlegs, so, also neben den offiziellen Alben, die da rausgebracht hat, und da habe ich auch da mal reingehört, da gibt's auch extrem viel Scheiß. Also das ist halt auch so. Der hat natürlich jetzt auch nicht nur irgendwie einen Sahnezachter mal gehabt. Der Typ war auch, glaube ich, oft genug drauf. Und ja. Aber nichtsdestotrotz, die Empfehlung möchte ich hier doch in dieser Folge auch gerne nochmal aussprechen. Wenn ihr noch nie was von dieser Person gehört habt oder die da Bock drauf habt, gebt euch bitte Michael Landau.
Oh ja, stimmt.
Wirklich.
Das ist irgendwie gefühlt immer noch so ein Insider-Tipp, obwohl der total krass ist. Also ja. Zumindest in der Blues-Szene müsste man ihn kennen, so, ne?
Ja.
Aber generell in der Gitarristen-Szene.
Auch nicht, Jazzy natürlich auch, ja, ein bisschen so.
Genau, der hat einfach Plan, der hat ja Sound, der, ey, also wer auf krassen Strat-Sound, ja, steht. Ja. So.
Bitte Michael, wie man spricht, Michael Landau, wie die Stadt, irgendwo in Rheinland-Pfalz. Selbst wenn ihr noch nie was von Michael Landau gehört habt, ihr habt zu 1 Million% schon so viele Soli von dem gehört, weil das ist einfach, gerade so aus dem US-amerikanischen Raum, sagt man The Man. Wenn irgendeine Produktion für irgendeinen Künstler oder Künstlerin einen Typi braucht, der ein geiles Gitarrensolo spielt, wird Michael Landau in der Regel angerufen. Oder wurde, ich weiß nicht, wie gebucht er jetzt noch ist, aber ist Michael Landau, der hat, glaube ich, bei 400, 500, es gibt ein Gitarren-Boss-Interview mit dem, was schon ein bisschen älter ist, wo der gesagt hat, ich glaube, der hat auf 400 oder 500 Scheiben einfach mal Gitarre gespielt. Ist, glaube ich, immer noch, meine ich, auch so der Hausgitarrist von Eros Ramazzotti zum Beispiel. Was? Ja, genau. Kein Scheiß. Und Eros Ramazzotti feiert Michael Landau so krass ab, dass der sich, weil Michael Landau hat auch eine offizielle Fender Signature auch draußen vor ein paar Jahren mal bekommen, was auch echt so ein Ritterschlag war, Custom Shop so. Und der hatte auch mal von Sir eine inoffizielle, so auch so eine Signature-Gitarre dann draußen. Und ich weiß das vom Jabba, ganz liebe Grüße, weil der Jabba auch der Landau-Stalker ist, mein alter Gitarrenlehrer, und mit dem auch so ein bisschen connected ist, dass sich Eros Ramazzotti auch quasi, weil der Michael Landau so abfeiert, gesagt hat, ich will die gleiche Gitarre haben wie Michael Landau. Und ich meine, wir reden von Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti ist eine Nummer. Das ist schon echt ein krasser Typ so. Und bei James Tyler. James Tyler ist der Gitarrenbauer, Entschuldigung, James Taylor. Das ist, genau, das ist der Musiker, und James Tyler ist natürlich die US-amerikanische High-End-Edelboutique für geile Strats. Genau, James Taylor, da ist der mit, ich glaube bei Steve Gadd ist der auch in der Band gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Also ist dann oft auch so ein Bandplayer, der dann mit gebucht wird. Ich meine auch, es gibt auch Videos, wo, genau, John Bon Jovi, also nicht mit Bon Jovi selber, mit John Bon Jovi war der auch unterwegs, ich glaube, der war mit allen Leuten schon unterwegs so. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, also das ist kurzer Monolog an meiner Stelle, gebt euch bitte, auf Spotify findet ihr zumindest die Live 2006 Scheibe, reinhören, ultra geil. Da gibt es auch ein paar Soloscheiben von denen, die sind manchmal ein bisschen special, aber der Typ hat, wie der Kamera schon gesagt hat, der hat einen Strat-Sound. Das ist so, auch wenn man sich kurze Videos von dem anguckt oder sowas, wenn er einfach nur für sich hinspielt, das ist so, wenn ich mir jemanden vorstelle, der gerade geil Gitarre spielt, das ist Michael Landau. So ist das. So stelle ich mir jemanden vor, der geil Gitarre spielt.
Ja.
Und wenn ihr Bock auf so ein bisschen grungy angehauchte Trio-Musik habt,
Was nie den großen Durchbruch hatte, hört euch The Raging Honkies an. Mit seinem Bruder am Bass, mit Teddy Landau, der übrigens mit Michelle Branch verheiratet ist. Ich habe auch so ein bisschen Okay-Wissen, also von dieser Zeitschrift, weißt du?
Ah, okay.
Ich weiß, so, das habe ich natürlich auch. Teddy Landau, sein Bruder, ist, glaube ich, immer noch mit Michelle Branch verheiratet. Der, war das denn, nee, wie hießen die nochmal? Nee, das war Vanessa Carlton mit, jetzt vertue ich mich gerade mit diesen ganzen mit 2000ern Sängerinnen. If I could fall into the sky. Wie heißt der Song nochmal?
Da bin ich raus.
Echt?
Ich habe keine Ahnung.
1000 Miles, glaube ich. 1000 Miles von Vanessa Carlton. Und Michelle Branch ist, glaube ich, auch so mehr Country angehaucht. Mit der ist Teddy Landau verheiratet. Und an den Drums bei den Raging Honkies ist Abe Laboriel Jr.
Krasser Name.
Abe Laboriel Jr. ist Haus- und Hofdrummer für Paul McCartney.
Oh.
Oder war zumindest super lange. Krass. Haus- und Hofdrummer für fucking Sting.
Okay.
Der Typ spielt abartig Schlagzeug. Also wirklich, der ist so, glaube ich, auch so ein bisschen stabileres Kerlchen. Aber der wenn der Schlagzeug spielt, Alter, der hat einen Groove, ne? Und der Typ kann auch noch geil singen, auch noch dazu. Macht er selten, aber wie gesagt, Abe Laboriel Jr., der Sohn von Abe Laboriel Senior. Ich meine, Bassplayer. Ja, Vater war, glaube ich, Bassist.
Mhm.
Oder Posaunist. Nein, war Bassist. Er Drummer und das ist dieses Michael Landau Trio in dem Fall mit Raging Honkies. Ultra geil. Und wenn ihr mehr so ein bisschen Bock auf die mehr bluesige Richtung so teilweise noch habt, im geilen Quartett, bitte Burning Water anhören. Findet ihr nicht bei Spotify, da müsst ihr echt nach YouTube-Klamotten gucken oder euch irgendwie gucken, dass ihr noch, was weiß ich, mal eine Scheibe von dem bekommt oder sowas. Burning Water und Raging Honkies. Michael Landau. Der Typ kann geil Gitarre spielen. Singt auch noch echt passabel dabei. Ja. Hammertyp.
Ja.
Und spielt auch geil Hendrix.
Ja, also, ja, das ist, glaube ich, unfair zu verkennen. Ja.
Aber der spielt, also wie gesagt, der spielt ultra geschmackvoll Gitarre. Auch so, kennst du Scott Henderson?
Ja.
Ja, Scott Henderson auch nochmal. Ist so ein bisschen mehr Jazzy, Fugee. Mhm. Fugee, das ist in die Fugee-Richtung, die Fusion-Richtung teilweise. Aber auch wirklich geile Blues-Sachen. Scott Henderson ist special. Der singt auch nicht, also der ist auch, der sieht auch aus wie ein absoluter Alien.
Das ist dann wieder so ein bisschen so Nerdmusik.
Voll. So Tribal Tech, das ist dann so die absolute Jazz-Fusion-Richtung, aber auch echt im Böse, so, echt geil. Ja. Aber wenn er Bock so ein bisschen so auf diese, so ein paar Leute, die so ein bisschen immer unterm Radar sind, so. Wenn Michael Landau spielt, keine Ahnung, die typischen Locations für den sind hier irgendwie Dortmund im Domizil ganz oft. Oder in irgend so, es gibt in Dortmund, da habe ich den das letzte Mal gesehen, sowas wie eine Schule, wie in so einer Aula hat der gespielt, so im Keller, auch total abgefahren. Oder in Köln in dem alten Pfandhaus, das war auch ziemlich cool, da habe ich den auch gesehen, das letzte Mal. Und wirklich, Leute, bitte Michael Landau, oder hier Hot Jazz Club in Münster ist der auch da nicht mal, meistens immer regelmäßig, genau.
Im Hot Jazz Club, da ist auch Randy Hansen bald, der einzige von der Hendrix-Familie anerkannte Imitator für Jimi Hendrix.
War da aber Eric Gales doch aber auch, ne?
Ich weiß nicht, ob der von der Hendrix-Familie anerkannt
ist. Das hört sich auch, also, das ist auch wieder Money-Making bis zum Glück
nicht mehr. Das kann nicht sein. Aber der kann echt ziemlich krass zocken. So, ne? Also, wenn man einmal irgendwie so Hendrix-Style erleben möchte, so, der ist verdammt nah dran.
Okay.
Ja.
Ich weiß Eric Gales ja auch. Kennst du Eric Gales oder nicht? Ne, genau. Ich meine, er spielt auch richtig geil Gitarre.
Es gibt viele, die so Hendrixian-Style so drauf haben.
Mhm.
So. Also, ja, ich glaube, das ist schon eine große Menge von Leuten, die irgendwie so Blues und Hendrix zocken, die können sowas einfach. Ist jetzt auch kein Hexenwerk, ne?
Nö, muss halt nur Weinhardt, also das einfach spielen. So, ich meine, das ist ja so bei Eric Gales, finde ich das einfach krass. Ich meine, der Typ hast ja auch, glaube ich. Der saß wohl echt lange im Knast, so, ne?
Warte.
Ja, ja. Der saß auf jeden Fall lange im Knast, weil der irgendwie, ich glaube, mit Drogen umgedealt hat und so was. Wie man das manchmal alles so macht. So, ey, mein Gott, ey, passiert einfach so. Aber der Typ kann einfach gar Gitarre spielen.
Ja.
So. Und der spielt auch Upside Down, das fand ich auch mal ziemlich cool. Bis heute nicht verstanden, wie das irgendwie geht. Aber heißt, wie das geht, aber so, wie man darauf kommt, einfach zu sagen, ich spiele es Upside Down. So. Das hat ja Wallace Bird auch.
Also, er spielt richtig rum, aber die Seiten quasi vertauscht.
Exakt, ganz genau.
Okay.
Ja. So, das ist irgendwie auch crazy. Aber ich meine, ich hatte mal, aber das war, glaube ich, so, das ist auch ein uralt Interview aus der Gitarre und Bus mal gewesen, dass Eric Gales, glaube ich, mal offiziell von der Hendrix, wer ist denn die Hendrix-Family überhaupt?
Also wer verwaltet das Erbe? Da habe ich gar keinen Plan von.
Boah, habe ich mich jetzt auch nicht so richtig mit befasst.
Also es muss ja dann irgendwie klar, also ich glaube, hatte Jimi Hendrix Kinder?
Bestimmt, irgendwelche unehelichen Kinder. Aber ich glaube, das, keine Ahnung, ist vielleicht eher so,
Jimmy, ich glaube nicht, dass er...
Der hatte ja, der hatte doch Geschwister, oder?
Bestimmt hatte der Geschwister, und ich gucke jetzt gerade mal an. Doch, der hat ein Kind gehabt, Tatsache.
Aber wer jetzt irgendwie diese Hendrix, was ist das, Hendrix Foundation oder so, leitet...
Ja, das ist auch das, hier sind einfach, das ist geil. Ich gebe jetzt hier bei Google Jimi Hendrix Kinder ein und dann kommen hier so, weißt du, so vorgeschlagene Fragen. So, die irgendwie in der Community mal gestellt hat. Zum Beispiel, war Jimi Hendrix heroinabhängig? Ich glaube schon.
Ich weiß es nicht.
Wie reich war Jimi Hendrix? Was hat Jimi Hendrix mit Fehmarn zu tun? Oh, das ist eine Wermillionär-Frage. Die könnte ich beantworten.
Da warst du.
Da hat er sein letztes Konzert gespielt.
Hast du das...
die Spaß... Nein, die habe ich nicht gesehen. Ah. Nein. Ich habe auch, das ist mir auch zu spät erst aufgefallen, als ich vor Jahren mal mit einem Bene in Schweden war, da... Wie heißt das? Sind wir durch... Wo ist Cliff Burton verstorben? In... Ah, fuck.
Oh, keine Ahnung.
Ja, ich habe es auf der Zunge. Mein Gott, nicht Stockholm, sondern was gegenüber liegt. Eine andere schwedische Stadt außer Stockholm.
Ich kenne mich da nicht aus, keine Ahnung.
Okay, ich komme gleich drauf. Ich glaube, Jimi Hendrix hat zumindest, wenn das mir Google richtig sagt, wohl ein Kind gehabt. Kann sein, dass der Erbe dann verwaltet. Ja, Eltern, ja. Der ist mit, ja, ist der. Der hat ein Kind. So, vielleicht verwaltet er das Erbe. Schwedische Stadt, mein Gott, wie heißt denn nochmal diese Scheiß? Das ist da, wo Metallica den Unfall hatte. Göteborg, bei Göteborg, so die Ecke. So.
Ah, okay.
Da hatte, oder war das jetzt, war das Göteborg? Ist da alles nervig. Cliff Burton. Ja, nicht so richtig. Ich glaube, das war aber so, der ist nicht in Göteborg verstorben, der ist ja irgendwo auf der Autobahn, hatten ja Metallica diesen schweren Autounfall gehabt, weil der, wie heißt das, Busfahrer, glaube ich, irgendwie besoffen oder sowas war und Cliff Burton war ja unangeschnallt und wurde dann einfach, glaube ich, auf die Straße geschleudert. Mhm. Und ich glaube, da an der Stelle, wo der gestorben ist, sind wir auch vorbeigefahren, aber wir haben das nicht auf dem Schirm gehabt. So. Und genauso war ich aber auch nicht bei der Jimi Hendrix-Statue auf Fehmarn zum Beispiel. Das war das letzte Deutschland-Konzert, kann auch gewesen sein. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß aber nochmal aus dieser Hendrix-Sache, ich weiß nicht, wer das Erbe verwaltet. Ich denke mir nur so, ich finde das, glaube ich, das ist, aber ich meine, ey, das dieses Jimi Hendrix-Ding, ne, das ist eine riesige Geldmaschinerie und Marketing bis zum geht nicht mehr am Ende des Tages.
Ja.
Also alles mögliche, Seiten, Effektgeräte.
Ja, voll.
Also ich glaube
jetzt, glaube ich, auch eine neue Reihe von Effektgeräten von Dunlop wieder.
Ja.
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 Das tun die alle ein paar Jahre mal so, neue Hendrix Authentic Edition so.
Das ist genau das gleiche wie Frank Zappa. Das ist, beziehungsweise die, ich glaube, die Ex die, oder die Witwe von Frank Zappa, die das Erbe, glaube ich, von dem verwaltet. Es gibt doch auch so, ich glaube, dass die Zappanale, dieses Festival, ich glaube, dass das, ich weiß nicht, ob das ein anerkanntes Festival von der Frank Zappa, weißt du, von dem ganzen Marketingkosmos ist. Und da musst du teilweise echt gucken, auch so, also ich glaube, du musst dich da wirklich auch teilweise gefühlt irgendwie anmelden, vormelden, wenn du halt irgendwas mit Frank Zappa halt machen möchtest, weil da die Leute damit Geld verdienen wollen. Das ist auch so ein Riesenerbe, was einfach gemacht wird. Also crazy. Und bei Jimi Hendrix ist das wahrscheinlich genauso. Ja. Das wird bei Kurt Cobain auch, das wird damals auch so gewesen, dieses Nirvana-Ding. Ich weiß, da hat sich doch, ich meine, dass sich da Dave Grohl da was so richtig drüber abgefuckt hat, als um die Tagebücher oder sowas ging. Was war das denn?
Das war der Stuhl.
Ja? Ja. Ah, okay. Als es um die Veröffentlichung der Tagebücher ging, dass er sich da auch total mit Courtney Love in Haare bekommen hat. Wahrscheinlich. Also so, das...
Tja, weil die echt auch ein schwieriger Charakter ist. So, ne? Ich mag sie persönlich auch nicht so.
Ich kenne die Frau nicht.
Also, ja, aber anderes Thema.
Ja, okay. Ja. Nee, aber wie sind wir denn nochmal jetzt auf diese ganzen Jimi Hendrix-Sache? Ach genau, wegen Michael Landau, genau. Check Michael Landau an der Stelle. Geiler Gitarrist.
Ja.
Es gibt ein anderes Thema, das müssen wir hier noch abhandeln. Eigentlich zwei Themen. Ich weiß nur nicht, wie wir die Überleitung dazu schaffen. Das ist erstmal ein kleiner Aufruf, den werde ich auch nochmal auf Social Media mal gepostet haben, aber bin auch ein bisschen faul. Und zwar hatte ich für die Leute, die diesen Podcast hören und mir auf Instagram folgen, hatte ich letztens so eine kleine Umfrage gemacht. Und zwar, wie ist das denn jetzt hier? Camper ist anscheinend gerade out. Oder wird outer, in Anführungszeichen. Weil ich jetzt zumindest aus meiner Bubble mitbekommen habe, dass jetzt alle auf, kann man sagen,
den Neural DSP Quad-Cortex.
Quad-Cortex jetzt, genau, stehen. Ganz danke. Genau, so fill in the gap so. Ja. Und da war so ein bisschen mein Gedanke, okay, ist Camper jetzt out? Was ist dieses, auch das ist jetzt, also ich sag's von vornherein, ich habe davon wirklich keine Ahnung, ob er nach dem Gitarren-Podcast ist, aber das muss ich verifizieren. Mir ist schon dieses Quad-Cortex ein Begriff, ich habe es aber noch nicht gezockt so. Mhm. Weil ich glaube, das gab es auch eine Zeit lang, liebe Grüße an den Ralle von Elbow Stray, weil ich glaube, der hat dann angeschleppt, damals in meinem Umfeld, da ich davon zum ersten Mal was gehört habe. Und ich glaube, jetzt ist das nicht mehr so, aber als er sich das gekauft hat, gab es das immer nur in so einem Badge mit Voranmeldung. Verstehst du? Ja. Du musstest quasi sagen, so, yo, die bauen jetzt dann und dann und sammeln und danach wird erstmal nicht mehr gebaut, weil die noch nicht die Kapazitäten dafür haben, genau. So, die Kohle. Und jetzt kriegst du das ja überall.
Ja, jetzt kann man das Ganze mal so kaufen.
Genau.
Thomann, sonst wo.
Ja.
Ja.
Liegt ja alles preislich auch so. Ich glaube, also nehmen wir jetzt mal die großen Digital Player. Das wäre in dem Fall Camper,
ja.
Fractal Audio.
Ja.
Line 6 mit Helix in dem Fall.
Ja.
Und das wäre dann jetzt, also zumindest so die in meiner Wahrnehmung dann hier Neutral DSP.
Neural.
Ich sage immer Neutral. Das schneide ich raus. Es war Absicht, wollte ich testen. Neural DSP.
Genau.
Zoom 5052.
Genau, das. Genau, und das Line 6-Pod.
Genau, genau, der kleine, der Mini-to-go.
Dieses rote
Kleine. Genau, die Niere. Die genau.
Kidney-Bohne.
Ja. Das sind, glaube ich, im Digital-Kontext ist das so das Nonplusultra. Ja.
Vor ein paar Jahren ist auch irgendwie dieses Headrush kurz mal hochgekommen. So. Das war dann kurz irgendwie gefühlt ein Thema. Mhm.
Von was denn? Von was? Headrush?
Ja, Headrush.
Wieso wissen die?
Genau, die
sagt mir nicht.
Die hatten auch so ein Floorboard, auch mit Touch-Display und
ja.
Allem. Genau, und vielleicht, ich hatte das Gefühl, dieses Boss GT 1000 oder so ist jetzt auch ein bisschen in. Dieses fette.
Yeah, ja, das, es gibt auch noch, das fällt mir jetzt gerade ein, dieses, heißt das True Grit? Ja, ne? Das ist so ein bisschen so eine etwas cheapere Variante. True Grit, ich meine, nee, True Grit heißt der Film. Ah, wie heißt das denn nochmal? Fuck, Alter. Irgendwas mit Grit. Grit Amp. Ich komme nicht mehr drauf. Nee, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Es hieß nicht True Grit. Es gibt aber auch so ein Modeling Digital Variante, was wesentlich günstiger als Camper oder sowas ist. Sag mir das bitte, weil ich komme gerade einfach nicht auf den Namen. Es war nicht True Grit, irgendwas anderes, aber irgendwas mit Grit. Was auch in diesem Amp-Modding-Bereich halt geht. So. Ey, keine Ahnung, Karma. Wir haben uns ja, also ich habe zumindest in meiner Instagram-Umfrage, da kam das Feedback wieder, weil ich habe quasi so gefragt, in welchem Team seid ihr? Seid ihr Team Hybrid und Röhrenverstärker? So, Dodge Ram? Oder seid ihr Team Tesla mit Digital ja. Modeling und oder Profiling-Amp? So. Das ja. ist so. Und natürlich, keine Ahnung, da haben jetzt, weiß ich nicht, 200 Leute knapp mitgemacht oder sowas. Ich habe das Ergebnis nie gepostet, aber da war zumindest, ich glaube, das kann man ja auch so pauschal jetzt nicht sagen. So, weil das ist, alles hat seine Vor- und Nachteile, wie das immer so ist.
Ja, klar.
Und da war natürlich immer noch viel Team Röhre und die Leute, die diesen Podcast regelmäßig hören, außer Cabra Abraham, weil den gar nicht hört, da ist natürlich immer dieses allumfassende Thema, dass fast ausschließlich alle Leute, die hier am Start irgendwie sind, oder waren, immer mit Camper um die Ecke gekommen sind. So. Und ich weiß jetzt zum Beispiel, liebe Grüße, der war auch hier mal im Podcast am Start, und zwar Tom Hoppelshäuser von The Narrator, weil der bietet nämlich, falls er noch nicht verkauft hat, der verkauft nämlich gerade seinen Camper in Rack-Form, weil er sich natürlich auch schon ein Neural DSP Quad Cortex gekauft hat. Und da war dann so, er meinte dann so zu mir, das ist jetzt wie gesagt einfach nur seine Meinung gewesen, meinst so, ey, Camper, das weiß ich auch, hört euch gerne die Folge mit dem Christian nochmal an, den ich von Camper hier am Start hatte. Camper hat, seitdem es das gibt, noch nie so ein richtiges Facelift gehabt. Das gibt's nicht. Also ist immer noch
gleich Design.
Genau.
Jetzt, wo du sagst, so.
Ja. Immer noch quasi so, ne, in dem.
Die gibt's ja schon echt eine Weile jetzt, ne?
Ja, genau. So, und es ist immer noch quasi die gleiche Kiste. Gut, es gibt mittlerweile auch den, ich,
diesen Stage ja auch, ne? Also als Floorboard komplett. Mhm. Das ist am Start. Aber ansonsten ist halt das immer noch so in diesem, ich sag mal, Design, wie das einfach ist. Kann man zeitlos nennen, kann man aber als Port hässlich empfinden. Ist halt eine Geschmacksfrage. Also zumindest, wenn man die Toaster-Variante jetzt hat.
Ja, die Toaster-Variante fand ich immer geil. So.
Und ich habe dann auch natürlich so in meiner Instagram-Bubble gefragt, so ein bisschen, ja ey, erklär mir mal den Hype jetzt hier wegen Neural DSP und warum, bla. Und dann habe ich habe viele von euren Antworten auch bekommen, ich habe die jetzt noch nicht veröffentlicht, da bin da nicht näher drauf eingegangen, weil ich wollte mir so ein Stimmungsbild mal einholen. Und hat jemand geschrieben, ey, gar nicht böse gemeint, aber ich habe mich fast abgerollt vor Lachen, so, ne? Wie gesagt, das ist nicht böse gemeint, so, aber da hat jemand dann echt so geschrieben, meinst du, also ich nehme das, reicht das mal in Kontext, ja, außerdem hat der Neural DSP ein Touch-Display. Oh, und da dachte ich mir so, ja, okay.
Ja.
Ey, ich verstehe das, wie gesagt. Wie
damals, so, als man die ersten Smartphones so hatte mit Touch, so, oh, hat das Touch?
Ey, wie gesagt, ey, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, du hörst vielleicht auch diese Folge, ich meine das nicht böse, ich musste einfach nur so drüber lachen, weil ich mir einfach so dachte, Mann, Alter.
Ey, das ist doch ein Riesenplus für die Bedienbarkeit. Ey,
ist es auch, aber ich sag das nur von meinem Empfinden, mich juckt das alles in Scheiß, Alter, mich juckt das nicht, ich will kein Touch, also nenn mich altbacken, nenn mich wirklich und ohne Scheiß, das ist jetzt mein, ich komme jetzt noch in den letzten, wir machen jetzt ja noch knapp 10, 15 Minuten Podcast, dann haben wir eine Stunde hier voll, ich komme jetzt in meinen Rage-Modus, wo ich rein muss, so, ne? Und ohne Witz, Karma, das ist einfach so, was mich einfach an all diesen Modding-Sachen stört und ich verstehe das, ey, soundlich, du hast all deine Box überall und du hast den Sound, den du haben möchtest, alles kein Problem. Das sieht optisch alles einfach scheiße aus, verdammt nochmal. Das nervt mich einfach alles. Ich habe keinen Bock, ich will lieber irgendwie ein paar geile Effekte haben, die können auch digital sein, die auf dem Boden oder sowas liegen. Ich will hinter mir verdammt nochmal eine 412er stehen haben oder meinetwegen 412er, noch eine 412er oben drauf, Fullstack und meinen 100 Watt Topseil da drauf stehen haben. Ich will keinen Camper, ich will keinen Neural DSP, ich will keine Update-Scheiße haben.
Ja.
Ich schlepp gern die 30 Kilos, ist mir egal. Oh Gott.
Es ja, ist. Da scheiden sich die Geister, ne?
Voll. Ich verstehe das auch. Ich will auch, also, wenn mir denn jemand schenken würde, ich würde das alles nehmen. Wirklich. So.
Und dann mir schenken.
Und dann dir schnell verkaufen.
Verkaufen.
Genau. Nein, Mann. Ich bin ja wirklich echt sehr diplomatisch und vor allen Dingen auch neutral, so, ne? Voll. Genau. Ja, ja. Nein. Ich bin da wirklich, ich check das alles. Ich kann jetzt nicht, deswegen, das ist ein Aufruf. Teile ich auch gerne mal bei Instagram. Ich möchte eine Podcast-Folge machen. Mit Leuten, die wirklich Plan haben und aktiv Camper spielen. Obwohl, da würde ich mir noch selber einen aus meiner Bubble noch nehmen, mit dem ich ja schon mal Podcast gemacht habe, weil Camper, ich kenne jeden, der Camper spielt. Wenn das jemand hier wirklich hört, deutschlandweit, und der wirklich auch, das meine ich vollkommen ernst, Bock hat irgendwie auf eine Podcast-Folge zu machen mit mehreren Leuten, also wirklich so Team Camper, Team Quad Cortex, Team Line 6 Helix, und Leute.
AxeFX.
Und AxeFX natürlich auch gerne. Das ist hier, ich weiß nicht warum, aber in Europa ist das irgendwie nicht so.
Boah, ich glaube, Ax ist doch schon. So im Profibereich relativ angesagt. So,
ne? Voll, ich sehe es nur nirgendwo hier. Also irgendwie die meisten Leute haben es. Ist aber auch echt teuer. So, muss man auch
nochmal sagen. Das ist verdammt teuer. So, ich glaube, das AxeFX3, das lag irgendwie bei knapp 3000 fast. Jedenfalls, als es rausgekommen ist, glaube ich. Genau. Und ich meine, Camper ist auch nicht billig. So, ne? Was kostet so ein Camper?
1,8. Ja. 1,8 knapp 2. Ist genauso wie das Quad Cortex auch. Die liegen preislich alle sehr nah beieinander. Ich glaube, ein Line 6 Helix auch. Line 6 Helix hatte ich auch mal lange, als ich noch Musikshop Axel gearbeitet habe. Haben wir den auch mal da am Start gehabt und dann habe ich den auch mal so. Aber damit, ich bin damit schon. Also Camper kann ich bedienen. Also ich komme mir vor, als ob ich hier. Weiß ich nicht, weißt du? Also Camper kriege ich auch noch bedient. So, ne? natürlich kriege ich den bedient. Das ist immer eine Sache, du musst dich damit auseinandersetzen. Mit dem Helix auch. Das ist halt, ja. Das ist halt nicht das Ding, dass man erstmal, glaube ich, Plug and Play macht. So. Das ist auch. Darum geht es ja gar nicht, weil dafür. Wir reden, das sind Computer. So, ja. Punkt aus. Das ist ein Computer. Cool. So.
Und ja, die Benutzeroberfläche beim Quad Cortex ist dann vielleicht einfach intuitiver als bei einem alten AxeFX oder einem Camper so.
Ja, weil du
so viele Knöpfe hast, ja. Und du hast keinen. Dir wird nicht die Signal Chain veranschaulicht auf dem Display, auf diesem geilen, riesigen Touch-Display. So. Ja, du kannst ja alles so optisch genauso routen, wie du es haben möchtest. So, das ist natürlich irgendwie dann relativ einfach. So, ne? Muss das Ding nicht an PC anschließen oder so, um gescheit was zu sehen.
Nein, ist auch, ich stelle mich auch gar nicht dem digitalen Fortschritt in den Weg. Um Gottes Willen, will ich nicht.
Und ich glaube, dass der große Pluspunkt von diesem Quad-Cortex ist einfach dieses Neural Capture.
Was ist das jetzt?
Neural Capture captured halt dein Amp oder dein analoges Lieblingseffektgerät und digitalisiert es, damit du das in deinen Rig aufnehmen kannst.
Also eigentlich so ein bisschen wie die Funktion des Profiling vom Camper.
Okay. Nur, es soll viel besser sein.
Natürlich ist das viel besser.
Das Profiling von Camper. Ja. Ich hatte mal einen Soundvergleich gehört und muss sagen, teilweise hat der Neural DSP schon echt verdammt viel besseren Sound rausgehauen. Ob man es dann im Kontext wirklich hört, weiß man nicht so genau. Irgendwie im Mix oder live ist schwierig, aber... Na, das ist halt der nächste Shit, ne? Und da kam jetzt letztens das große neue Software-Update, ne? Mhm. Worauf alle sehnsüchtig gewartet haben.
Ja. Ja, genau. Ich hab's mir direkt runtergeladen auf meinem UAL-PC.
Ja, und ja, wer weiß, was da jetzt noch. Also ich weiß nicht genau, was die da jetzt alles noch geändert haben oder verbessert haben. Ja, aber das soll wohl sehr umfangreich gewesen sein und das ganze Ding nochmal auf ein anderes Level gebracht haben.
Pass auf, das Ding ist, ich will gar nicht so wirken, wie auch wenn ich gerade mich vielleicht ein bisschen reingesteigert habe, dass ich der Sache sage, ich sage es alles Dreck, darum geht es gar nicht. Ich finde das alles geil, weil es klingt alles natürlich cool so und die Soundfiles, die ich auch gehört habe, klingen alles geil. Camper, Fractal. Ich verstehe das auch mit der Bedienbarkeit so, dass man bei Fractal Audio vielleicht sagt, wie bei Camper letztendlich auch, dass du ja, wie du es gesagt hast, mit diesem intuitiven Ding, du hast bei Camper ja auch hauptsächlich, glaube ich, auch quasi ein durchgängiges Poti, womit du das auswählst, das hast du bei Fractal Audio zumindest. Also ein fettes Poti, womit du doch durchscrollen musst. Oder haben die,
womit du die Banks wählst.
Und ja, genau, so.
Und dann hast du diese Knöpfe.
Ja, genau. Und runter. Ich guck mal, ich muss mal eben schauen, warte mal. Fractal Audio. Den einzigen Ding, was ich mir irgendwann holen würde, wären ein ADA MP1. Das hat Gilbert zum Beispiel in dem ersten Lehrvideo gemacht. ADA MP1, das ist eigentlich der Urmodeling. Was ist das denn? Ein ADA MP1, Alter, das ist richtig geil. ADA MP. Warte. Ich glaube, damit hat die erste Mr. Big wurde damit komplett aufgenommen. Ist ein Preamp. So, das ist einfach im Rack-Format. So, das ist ein ADA MP1. Ja, das quasi, das ist so, das ist der erste Camper. Da kommen Sounds raus, Alter. Also ich glaube, Nuno Bettencourt hat damit auch die zweite Extreme gemacht. Die Pornography, die zwei. Mhm. Brutal, egal. Nein, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich hätte wirklich Bock, nochmal an der Stelle eine Folge mit mehreren Leuten zu machen, also wirklich so im Team. Wie wir das so immer machen, Leute, die Bock haben zu labern, vor allem auch Leute, die das auch irgendwie live zu spielen und die einfach ein bisschen was zu erzählen haben, wenn da echt Leute am Start sind, hätte ich da Bock drauf. Einfach so ein bisschen diesen Digital Modeling-Talk mal zu haben.
Und auch vielleicht so ein bisschen Aufklärung zu leisten.
Genau. An die Leute, die Angst haben, so wie mich. So, ne?
Ja, demystifizieren.
Nein, also ich glaube, dass...
Nachteile durchbrechen.
Genau, ich glaube, das findet ja immer hier im Podcast statt, so meine Haltung dazu ist, was mich einfach, das, wie gesagt, das ist, man kann das als Oldschool vielleicht auch nennen, ich finde es einfach trotzdem geil, du musst jetzt nicht wie Slayer da irgendwie, weiß ich nicht, 10, 4, 12er Boxen stehen haben, aber fürs gesamte Bild sieht es einfach geil aus, einfach eine Backline zu haben, weil die Backline, also die ist da, aber die steht am Bühnenrand, das sieht einfach scheiße aus. Kickt mich nicht. Aber das ist jetzt auch alles sehr verkürzt nur dargestellt, muss man auch dazu sagen. So, aber das ist trotzdem auch hier bestimmt gewesen. Ich finde es lustig. Ich finde so dieses, ich finde das lustig. Und ich muss jetzt noch diesen anderen Rant, den wir noch machen müssen, ist einfach Gibson. Was ist Gibson für ein Dreck?
Oh ja, wir hatten in den letzten Wochen schon ein paar Gibsons da. So.
Ja, wir haben immer Gibsons da.
Aber die letzten, vor allem die letzten Akustikgitarren, die wir hier hatten, die sahen aus wie von Real.
Crazy, ne?
Und die kosten über 3 Mille.
Ja. Punkt. Wir reden von, also gestern, bestes Beispiel, gestern kam auch wieder ein Typ hier rein mit einer Gibson Akustikgitarre, die einfach 2,5 oder sowas kostet. Mhm. Und der Kammer hatte den bedient und ich bin einfach nach vorne gekommen und hab, weil das auch ein Stammkunde ist, meinte einfach so, diese Gitarre ist einfach Schrott.
Sieht einfach scheiße aus. Ey, ich muss das einfach sagen, Gibson verarscht die Leute. Ich weiß nicht, das müsste ich auch nochmal genauer nachgucken, weiß ich gerade nicht auswendig, weil ich weiß zum Beispiel ja, Gibson Akustik wurde ja, glaube ich, in Memphis gebaut. Da kamen die Jazzgitarren, glaube ich, auch her. Und ich meine auch die Akustik-Sachen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich bin halt kein Mega-Spezialist, was die Geschichte von Gibson
angeht. Ich frage den Jabba gerne nochmal. Und ich meine, dass die den Custom-Shop in Memphis halt irgendwann verkauft oder geschlossen haben. Was auch immer. Das Gebäude stand auf jeden Fall zum Verkauf. Mhm. Keine Ahnung, ob das da mit der Qualität einfach zu tun hat. Ich muss aber trotzdem nochmal festhalten, also wenn ihr wirklich mal Bock haben solltet, wenn ihr sagt, ich will mal gerne so eine, weiß ich nicht, J45 haben, eine Hummingbird oder was auch immer von Gibson. Nein. Wirklich. Also ohne Scheiß, das Ding sieht so billig verarbeitet aus. Die klingen echt cool, Gottes Willen. Sollen sie ja auch. Ich meine, am Ende sollen die auch klanglich gut sein, aber die sollen auch nicht aussehen wie eine 150-Euro-Gitarre von Real oder 50-Euro-Gitarre von Real. Und so sehen die aus.
Und ich meine, wenn man sich die Bünde angeschaut hat, also der Fretshop, der war jetzt wirklich
unterirdisch.
Also ohne Scheiß, wenn da nicht Gibson draufstehen würde, wird man denken so, boah, ja,
Epiphone. Genau, Crappyphone. Ohne Scheiß, vielleicht kommen die auch irgendwie aus dem Fernostwerk von Crappyphone und dann werden die einfach Gibson. Es kann einfach sein, weil Gibson gibt sich keine Mühe mehr. Wir reden hier von einer Gitarre im Preisbereich, auf jeden Fall über 2000 Euro plus und das sieht aus wie so eine Light-Version, wo zum Beispiel, das macht Gibson einfach so im Custom-Shop-Bereich, oder was heißt im Custom-Shop-Bereich, einfach so Klassiker, hochgezogenes Binding, über dem Bundende ist noch so ein bisschen Binding gezogen. Das findet man jetzt bei Gibson Akustik nicht mehr. Nee. Und vor allen Dingen, dann sind die Bünde noch nicht mal schön, die sind ultra scharfkantig.
Das müsste ja nicht mal sein, so, ne? Aber genau. Wenn die Bünde wenigstens geil abgerundet
genau. Werden, so. Ja. Und nicht irgendwie so, dass man denkt, so, irgendwie, weiß ich auch nicht. Oder man guckt irgendwie so ins F-Loch und denkt sich auch so, ey, das sieht echt so aus, so die Bracings, die Verleistung, einfach so, ja, ich nehme jetzt hier ein bisschen Weißleim und Schuster das da irgendwie zusammen und dann war's das. Also sieht einfach grottenschlecht aus.
Die Sättel auch Katastrophe.
Oh, ey, also das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt sehr tiefer technischer Nerdism, den wir jetzt hier am Start haben, aber also lasst euch bitte nicht verarschen von dieser Schrottmarke. Wirklich. Und wir sagen das ja auch nochmal, muss man ja auch sagen, also einer von uns beiden, ich sage aber nicht, wer hat auch zwei Gibsons zu Hause stehen. Karma. Aber natürlich weiß ich in dem Fall auch, ich habe eine Les Paul Custom von 2.1, das ist schon cool, so wie das ist. Das ist einfach die Firmenpolitik der letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre von Gibson gewesen. Oder vielleicht der letzten, doch 15 Jahre kann man vielleicht mittlerweile schon sagen. Ja doch, klar. Alles so um die 2010 rum oder sowas. Einfach kacke. Und ich glaube auch, ich weiß auch nicht, ob Mark Agnesi, ehemaliger Store Manager von Norman's Rare Guitars aus L.A., der ist ja jetzt Brand Community Director bei Gibson. Ich weiß nicht, ob der da auch was großartig verändert hat. Also ohne Scheiß, ey, ein paar E-Gitarren, die ich aus den letzten Jahrgängen hier hatte, die waren eigentlich teilweise echt ganz cool, aber die Akustikgitarren, also.
Ja. Wobei der Alex, der heute seine Junior abgeholt hat, so, der war auch nicht sehr begeistert über die...
Über die Arbeit, die ich geleistet habe.
Dass die nach zwei Wochen irgendwie schon den Toggle, den Geist aufgibt und so.
Ah ja, stimmt, hatte ich ja gestern auch wieder. Genau, weil Gibson natürlich dann auch so...
Mit dieser geilen
Steckverbindung, genau.
Steckverbindungselektrik. Das ist auch echt so ein Ding.
Eine PDC-Board, ne? Oder PCB, ich weiß gar nicht mehr. Aber auf ein Platinenboard und fertig.
Ja.
Ey, es ist einfach, es soll ja die Sache erleichtern. So, aber es erleichtert es einfach nicht. Botis müssen fest verlötet werden. Fertig.
Ja. Erleichtert vielleicht die Fertigung in der Fabrik, so könnte ich mir vorstellen.
Ja, klar. Ja. Und es günstiger natürlich, einfach, weil es schneller geht. Ja. Zusammengesteckt, fertig.
Aber da dann irgendwas zu reparieren, ist einfach ein Oberkrampf.
Ja, wirklich. Ja.
Und es ist irgendwie auch nicht so robust, meiner Meinung nach.
Nee, finde ich auch.
So, also gut. Gute alte, verlötete Elektrik, die hält einfach besser als so Steckkram.
Ja, ist wie Schweißen für Arme.
Genau.
So. Aber ist ja so, es ist dann einfach so, keine Ahnung, weil du hast ja, ich habe ja auch bei ihm, wir reden vom Kunden von uns, Stammkunde, der eine Junior gestern reingebracht hat, so, und einfach der Toggle platt war, so, und ich glaube, noch irgendeine Kleinigkeit und dann baust du das Ding dann irgendwie aus und siehst einfach, alles ist wieder irgendwie auf einer Platine. Das ist ja auch auf einer Platine verlötet, muss man auch dazu sagen. Aber
die Mechanik ist da auch Schrott gewesen.
Ja, bei dem Ding ist alles Schrott gewesen. So. Das ist halt so. Und dann ist aber, keine Ahnung, so die Pickups werden halt immer so mit diesen kleinen Steckern halt auf die Platine gesteckt. Ja. Genauso wie die Ausgangsbuchse auch. Und irgendwie, mich kickt's nicht. Also es ist auch immer beschissen zu reparieren. So. Ja. Also
was bleibt anders übrig? So voll auf musst du dann einfach die Sachen austauschen.
So. Exakt.
So einfach wie im Autobereich auch mittlerweile so, du kannst nichts mehr reparieren, so musst einfach neu tauschen.
Genau. Ja gut, ich sag ja, also ich bin da, also ich meine, wir reden ja auch von Sachen wie eine Ausgangsbuchse oder ein Pickup. Weißt du, Gibson denkt dann, glaube ich, ich glaube, das macht der Gibson auch, um den Leuten so eine Eintrittshürde zu geben. Dass man jetzt sagt, so nee, wir bauen da erstmal das alles so rein, so dass man auch so diese Steckverbindung macht, damit man nicht mal ohne weiteres mal eben jetzt hier den Pickup wechseln kann. Man kann das schon machen, es ist aber manchmal nicht so einfach. So, und da muss man sich die Frage stellen, habe ich jetzt Bock, mir jetzt irgendwie aus irgendeinem Elektrofachmarkt, den es auch gar nicht mehr gibt, so, die nur noch online existieren, sich irgend so eine Special Zange zu holen, ich habe den Namen leider schon wieder vorher vergessen, wo du halt diese kleinen Stecker halt draufklippen kannst. Das hat ja mal ein Kunde von mir gemacht und ich meine so, es musst du alles gar nicht machen. Wir rupfen das jetzt alles da raus und machen das einmal in vernünftig und dann ist gut. Und er sagte, ja, stimmt. Aber damit erschwerst du den Leuten das ja direkt. Dann denkt man sich so, ah, ich hole mir jetzt vielleicht kein Steamer-Duncan-Pickup oder keine Ahnung, weil die haben ja nicht diese Stecker da dran. Ja. Ohne Witz, wenn das jemand von Gibson einfach hört, ihr werdet eh nichts ändern. So. Ihr könnt es ja auch, die Leute kaufen das. Ich meine, das ist ja, das ist auch nochmal eine andere Folge wahrscheinlich, muss man auch nochmal vertiefen. Ich wollte ja auch nur eine kurze, knackige Folge jetzt über eine Stunde machen, Kammer. Wir wollen ja auch beide in den Feierabend gehen. Mir war es einfach wichtig, mal nochmal so ein bisschen über Musik zu quatschen, nochmal so ein bisschen tiefer in den Gitarrenbereich reinzugehen und einfach euch auch wirklich daran nochmal dran zu erinnern, dass ihr in allen euren Gitarren wirklich dringend ein Evertune-System nachrüsten müsst. Was wir euch einbauen.
Wir sind jetzt Authorized Installers.
Wir sind wir immer? Nein, sind wir nicht. Also wir können das einbauen, können wir, aber ich habe immer noch kein Video gemacht, um das zu Evertune zu schicken. So, aber wir haben mittlerweile viele Evertunes eingebaut. Ja. So, wir haben alle Schablonen hier, wir können das. Aus dem FF, also du kannst mich nachts wecken um 4 Uhr morgens und sagst, ey Paul, Alter, Evertune muss man einbauen. Ich sag, mach ich hier. Kein Problem. Bitte ich. Gar kein Ding. Wirklich kein Problem. Deswegen nimmt 600 Euro in die Hand, 300 Euro, sorry, 300 Euro Servicekosten, 300 Euro fürs Evertune und danach ist eure Gitarre leichter, weil die komplett auseinandergefräst ist. Und danach kommt wieder ein bisschen Kilo, bisschen Gramm an Evertune rein, aber dann geht's ab. Deswegen macht das. Und wie gesagt, Evertune, das ist keine Ironie hier. Wir machen das wirklich und wir machen das gerne.
Sagst du.
Ist ein Tag, also, obwohl, nee, ich habe an einem Tag habe ich 3 Fräsungen hinbekommen. Und danach war ich auch sehr müde. Muss man auch sagen.
Und ich musste mir das geben. Oder?
Ja, und du musst dir vor allen Dingen, du stehst die ganze Zeit dann auch da und hörst die ganze Zeit die Oberfräse laufen. So, die direkt neben dir ist und denkst dir so, oh Gott, ist das laut. Deswegen kauft euch alle Evertune und lasst das umrüsten.
Ja.
Bei Pause Repair Shop. Hast du noch was zu sagen, Kamer?
Nicht, dass ich wüsste.
Michael Landau anhören.
Ja. Jeff Beck ehren.
Jeff Beck, genau, ehren, genau, gib ihm Ehre. Ja, das ist wichtig.
Quad Cortex kaufen.
Alte Röhrenverstärker kaufen und sich einen Rückenschaden zu holen. sich bei mir melden bezüglich einfach so, ey, ich hab Bock mit dem Podcast zu machen. Aber das muss ich schon sagen, Leute, seid euch darüber bewusst, ihr müsst geile Leute sein, den Podcast zu machen. Nein, ihr müsst definitiv ein bisschen quatschen können, das ist wichtig.
Ja.
Ja.
Und Ahnung von der Materie.
Ja, genau, weil das muss man auch sagen. Weil ihr merkt ja schon, ich habe keine Ahnung von der Materie, was das angeht. Also ich bin definitiv Team, ist ganz klar Vollröhre. Ja. Nein, ich habe so, ne, irgendwie von Camper ein bisschen Plan, aber bei Quad Cortex bin ich halt so ein bisschen raus, weil ich das Ding einfach noch nicht hatte und keinen Bock habe, mir 10 YouTube-Videos anzugucken. Und deswegen, da will ich so ein bisschen einen erklärt bekommen und dann zu sagen, ey, cool, habe ich Bock drauf. Kann auch gerne jemand von Quad Cortex haben, aber kommen die her, ist das Finnland, ne, oder?
Neural?
Ja.
Ich glaube schon, die kommen irgendwas Skandinavien her.
Ja, ich check das mal. Vielleicht frage ich einfach die. Dann müsst ihr gar nichts machen. Okay, wir machen Feierabend. Und ich glaube, es geht nächste Woche schon weiter. Nächste oder übernächste Woche auf jeden Fall. Da kommt ein weiterer Gast. Und wir machen wieder regelmäßiger, mache ich vielleicht nochmal Solo-Folgen. Das ist auch so ein bisschen meine Therapie. Ich muss das hier rauslassen. Ich bin einfach gestresst.
Ja, schon.
Ja, ich bin wirklich gestresst. Also, ich habe auch Bock, aber ich bin... Es ist gerade viel. Okay, ey, habt einen wunderschönen Donnerstag. Viel Spaß mit einer kurzen, knackigen Folge, Rants und allen möglichen. Danke, Kamer, dass du da warst.
Ja, gerne.
Wir sehen uns ja morgen wieder beim Arbeiten.
Gleich ab zur Bandprobe.
Ach so, genau, stimmt. Genau, ich mache das auch Feierabend. Wir machen Feierabend, wir sind schon fertig und wir quatschen. Habt einen schönen Abend und bis bald. Ciao.
Tschüss.
Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.